Grüß Gott bzw. herzlich willkommen bei dieser Folge des Drohnen-Podcasts Return to Home. In dieser Folge gehe ich mit dem Andreas in die Tiefen der Solaranlageninspektion rein. Der Andreas ist irgendwie gefühlt sein ganzes Leben als Sachverständiger im Bereich Sachverständigengutachten, Solaranlagen und so weiter unterwegs. Das heißt, wir gehen da super tief rein, was ich bedenken muss, was gibt's für Messverfahren, wie kann ich da mit Drohnen arbeiten und so weiter. Das heißt, wenn ich das Thema Wärmebild und Solaranlageninspektion interessiert, dann wird das Interview ist super spannend. Wenn du das Interview in Farbe angucken willst und nicht nur zuhören möchtest, dann gerne auch bei uns bei YouTube suchen. Findest du bei zu dem Thema Insiderwissen zum Thema IR und EL-Messungen zur Solaranlageninspektion Interview mit eben dem Andreas. Wir starten erst aber direkt in das Interview rein. Los geht's. Ja, Andreas, du hast ja gesagt, ja schon vor deutlich über 10 Jahren sind wir in dem Drohnenthema gestartet. Kannst du mal erklären, wie die Dinger da noch aussahen zu dem Zeitpunkt?
Oh ja, ja. Also ich bin jetzt noch, wenn ich dran denke, nass geschwitzt.
Das waren ja war ein bisschen anstrengender zu fliegen
und allerdings, so. Allerdings, ja, GPS war noch nicht so richtig ausgereift. Genau. Oder, ja, und vor allem, die Flugzeit, das war ja schon beängstigend. Und dann war das so früh eingestellt, der Piepton, Warn, Landen, Tauschen und so weiter.
Gleich Panik. Ja. Genau, also das waren, also wir haben ja, bevor ich die Firma Europe gegründet habe, waren wir ja im Bereich eben Entwicklung von, ja, so Spezialindustriedrohnen, so Octocopter-Systeme mit 8 Rotoren unterwegs, so um die 5 Kilo Abflugmasse. Und diese Drohnengröße musstet ihr auch einsetzen, weil du ja neben Thermografie an Drohnen super früh, wir haben es ja schon vor 10 Jahren gemacht, mit dem Thema EL-Messung gestartet bist. Oder genau. Was für Kameras hattest du denn in Drohnen gehabt?
Genau, also angefangen hatte ich ja im Elektrolumineszenzbereich mit einer Systemkamera von Canon. Ich glaube, das war die M1 oder wie die hieß. Ja, auf jeden Fall so ganz klein und süß. Ja. Und war natürlich extrem begrenzt von den Darstellungsmöglichkeiten. Aber damit haben wir tatsächlich weltweit die ersten EL-Drohnenbilder gemacht. Noch richtig zappelig und grob ausgelöst. Genau. Reichte für Nachdokumentation, also um rauszufinden, wo welche Strings liegen. Mhm. Deutlich schneller als da unterm Dach rumzurennen und zu wissen, wo verdrahtet worden ist. Ne? Genau. Und dann kam immer mehr dazu. Ich habe mich dann so weit reingefuchst. Und da haben wir uns ja auch, wobei da kannten wir uns, Blödsinn, da kannten wir uns schon. Ja. Genau. Und da haben wir halt ein paar Sachen mal zusammen ausprobiert. Du hast Kamera vorgeschlagen, wir sind dann zusammen mal ins Feld gegangen, haben Sachen ausprobiert. Ja, und dann ging es Stück für Stück weiter. Und gelandet sind wir dann als letztes so bei der M600, weil, wie du sagtest, wir haben dann mit großen Kameras und vor allem, was das Nadelöhr war und ist, das sehen wir heute auch noch, sind die Objektive. Ja. Häufig sind es NIR, Nahinfrarot. Sind das Objektive, die eher für, sage ich, stationären Einsatz sind, auch in der Photovoltaikindustrie, aber immer gleiche Bedingungen. Und wir müssen ja in 6, 7, 8 Metern Höhe über die Drohnen fliegen. Und das bedeutet, ich brauche da eigentlich ein Zoom-Objektiv für. Mhm. Und ja, das macht es nicht einfacher, sondern eher schwierig, weil ich jetzt dann allein schon 3 Kilo Glas da oben rumfliege, um aber dann auch Module, also Elektrolumineszenzaufnahmen mit der Drohne machen zu können, die, sage ich mal, mindestens ansatzweise Laborbedingungen entsprechen.
Genau, also bei euch war es ja so, dass das, also natürlich hast du auch sehr viel Erfahrung im Bereich dann eben Wärmebildnutzung von Drohnen, aber du hast gesagt, boah, das ist mir viel zu einfach, ich konzentriere mich komplett auf Elektrolumineszenz und andere Spezialmessverfahren. Also ihr seid ja immer so das Spezialbüro gewesen. Mhm. Das heißt, EL ist ein viel größeres Thema. Für die vielleicht von euch, die das EL-Thema irgendwie doch gar nicht mitbekommen haben, wir haben ja gerade vor ein paar Wochen auch veröffentlicht, wie der Workflow oder zumindest wie die Aufnahmen auch mit der, sag ich mal, kleinen Matrice 4T im Bereich Elektrolumineszenzmessung aussehen, findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Das heißt, ich kann diese EL-Messung jetzt eben heutzutage machen. Wir haben schon vor 10 Jahren oder über 10 Jahren damit angefangen, das zu erproben. Aber vielleicht nochmal kurz erklärt, jetzt für die, die noch gar nichts mitbekommen haben, wie funktioniert das jetzt nochmal? Für einen Dummy in 3 Sätzen erklärt. Was ist EL-Messung?
Also ganz einfach, wenn auf ein Solarmodul Sonne scheint, dann kann ich da Strom entnehmen. Und umgekehrt, wenn ich da Strom reinschicke, in der Regel bei Nacht, dann leuchten diese Module. Das kann ich mit einem normalen Auge nicht sehen, weil sich das so im Bereich oberhalb des visuellen Spektrums befindet, also so um die 1100 Nanometer. So kann eine CMOS-Kamera eigentlich auch nur noch gucken. Das heißt, ich bin am Rand der Physik in einem CMOS, also ein ganz schwaches Signal. Mhm. Aber ich kriege kristallscharfe Bilder damit hin, ob jetzt mit Stativ oder mit Drohne. Genau, also ich muss die Module bestromen. In der Regel macht man das nicht als Einzelmodul, sondern man wrappt da seine Strings runter vom Wechselrichter und bestromt möglichst ganze Strings. gerade bei Dachanlagen, wo ich mit der Drohne ja hauptsächlich arbeite,
genau,
kann ich dann ganze Strings, jedes Modul in Einzelaufnahme oder in dem Fall, wir fliegen Videos, weil ich sonst die Belichtungszeit zu lang gezogen habe und selbst ein hochmoderner Gimbal wäre nicht in der Lage. Da müsste ich, wir machen dann Serienaufnahmen,
ja,
und dann stitche ich oder lege die übereinander, um die schärfsten Fragmente rauszuholen.
Genau. Genau. Also ihr habt einfach so große, sag ich mal, Netzteilboxen, da werden meine ganzen Strings angeschlossen.
Genau.
Und dann kann ich einfach A, B, C, D durchseppen.
Exakt.
Und dann mit der Drohne, die oben in der Luft steht, bei Nacht, damit ich eben keine Störstrahlung sozusagen habe, sehe ich dann eben, wie die Module leuchten. Brauche ein Sensorsystem, was im Nahinfrarotbereich 1100 Nanometer ungefähr sensitiv ist. Das geht mit der M4T, mit speziellen Einstellungen, auch mit der Matrice 30T. Habt ihr es ja auch eingesetzt, geht das. Und früher haben wir dann eben, dass das, was du eben meintest, oder wenn ich im Bereich High-End arbeite, was ja euer Thema ist,
genau,
dass ich wirklich dann Spezialobjektive, Spezialfilter, Spezialkameras habe und natürlich, klar, das Vielfache an Qualität von der Matrice 4 dann eben rausbekomme. Aber ich kann natürlich auch nicht eine kleine Drohne mit dem High-End-Setup vergleichen.
Nein.
Also ihr seid dann so der Porsche unter den Dienstleistern für die EL-Messung. Und nochmal zusammengefasst, was für einen Vorteil hat denn jetzt dieses EL-Messverfahren gegenüber der normalen Thermografie, die ja die meisten von euch schon kennen?
Ja, es ist eigentlich relativ einfach ausgedrückt. Infrarot kann halt nur durch, sage ich mal, oder es gibt halt nur das wieder, was über das Glas angezeigt wird. Also eine Thermografie kann nicht, das ist physikalisch noch nicht, durch die Glasscheibe gucken. Das heißt also, ich sehe an der Glasoberfläche eigentlich nur das Widerspiegeln der Temperatur der Zellen.
Richtig.
Und ganz vereinfacht ausgedrückt, gucke ich mit der Nahinfrarotaufnahme, kann ich durch Glas schauen, einfach vom Wellenspektrum her, und sehe tatsächlich, was in der Zelle passiert. Das können Zellrisse, Brüche sein, Produktionsfehler und Ähnliches. Und das in Nuancen oder Kleinigkeiten, die mit der Thermografie einfach untergehen würden im Einspeisebetrieb.
Genau.
Also Infrarot, also genau, fliege ich am Tag. Bei starker Sonneneinstrahlung sind die Module 70 Grad warm. Da bräuchte ich eigentlich, um solche Deltas aufzuspüren, von 0,01. Ja, und das kriege ich nicht dargestellt. Ne?
Genau, das ist halt mit der EL-Kamera bin ich, obwohl ich nachts fliege, auch alles schlecht. Also zumindest von Lichtbedingungen schlecht. Habe ich aber trotzdem eine höhere Auflösung und ich habe gegenüber der normalen Wärmebildkamera ja eben dann ja die vorteilige Messe auf dem Modul, dadurch nochmal eine, wie soll ich es nennen, neben der höheren Auflösung nochmal eine höhere Schärfe, so kann man es glaube ich sehen, sehe selbst kleine Risse oder irgendwas, was irgendeine Art von Anomalie erzeugt. Das ist der Riesenvorteil von EL-Messungen, aber wir wollen auch nicht nur über Vorteile reden. Was ist denn der Nachteil? Warum macht denn nicht jeder eine EL-Messung, wenn das so toll ist?
Der Nachteil ist halt nach wie vor, es ist für mich kein Nachteil, weil wir es technisch gelöst haben und wir mittlerweile mit dem Aufwand, den wir betreiben, ja Zusatzmessungen machen. Da würde ich auch gerne zwei Sachen noch zu sagen. Also wir müssen ja abklippern, ja, ich muss die Strings ja, ich muss
genau, betonen. Ich muss verdrahten, ist ein bisschen Aufwand.
Richtig, das ist ein bisschen Aufwand. Das bedeutet, allein deswegen wird das schon kostspieliger. Ich muss es nachts machen, was allerdings auch Vorteile hat, weil es more safety ist. Ich habe keine Spannung auf den Modulen.
Stimmt.
Ich störe den laufenden Betrieb nicht. Ich komme da viel eher ins Kraftwerk. Also denkt jetzt nicht mal an Oma Erna, die ihre 4 kW auf dem Dach hat, sondern Gigawattparks, wo wir auch messen.
Ja, stimmt, das ist alles dann einfacher
Richtig.
Und sicherer.
Das ganz stimmt. Genau.
Ja.
Und es ist für uns auch stressfreier, weil wir von den, sage ich mal, Bedingungen überhaupt in den Park zu kommen und da frei arbeiten zu können, ist es deutlich einfacher. Genau, also das sind so ein bisschen so die Nachteile, die aber auch wieder zu einem Vorteil wären, weil ich, wenn ich jetzt beispielsweise die Strings schon mal abmache, dann kann ich auch nachts eine Kennlinie messen, ja, also eine Leistungskennlinie. Ja. Ich kann auch normative Messungen nachts machen, ja. Ich kann Zusatzmessungen durchführen, wie beispielsweise jetzt nicht kontaktierte Bypassdioden, ohne ins Detail gehen zu wollen. Ein Riesenproblem aktuell im internationalen, weltweiten Markt, weil da werden Kontakte in den Anschlussdosen auf der Rückseite nicht sauber kontaktiert. Die kann ich mit keinem Messverfahren der Welt finden.
Okay.
Dann nutzen wir eine Kombination in der Regel aus Infrarot, elektrischen Messungen und EL. Und damit sind wir relativ zügig dabei, diese Fehler aufzuspüren. Also das ist dann kein Nachteil mehr. Das könnte ich mit einer Infrarot niemals finden. Ich kann es auch mit allen bekannten elektrischen Messverfahren alleine nicht finden. Ja, und da zeigt sich einfach, ein bisschen größer denken. Das macht Sinn.
Genau, also es ist einfach, der Vorteil ist, also neben dem, was wir gerade gesagt haben, ich habe höhere, sag ich mal, Auflösung, ich sehe kleinere Auffälligkeiten. Ich sehe auch eben definitiv in der EL-Messung Fehler, die ich mit der Thermografie nicht sehen kann.
Physikalisch
nicht, genau. Es ist etwas teurer für den Kunden und dementsprechend ist es einfach eine Ergänzung. Ne? Also je nachdem, was ist das perfekte Setup für den Kunden ist. Kleiner Tipp dazwischen. Wir haben super umfangreich mit Andreas mehrere Lektionen, also Zusatzlektionen für unser Online-Training Thermografie aufgenommen, wo wir sehr im Detail in wirklich ehrlicherweise Messverfahren reingehen, von denen ich selbst noch nichts gehört habe. Super speziell, natürlich auch im Detail wirklich, was muss ich bei der normalen Thermografie bedenken? Also nicht so durch so die ganzen nerdigen Sachen, über die wir gerade allgemeine sprechen, Sachen, ja, sondern auch wirklich Sachen, die auch für die normalen Menschen dann draußen interessant sind. Und wenn dich das interessiert, entweder du unser Online-Training Thermografie schon gekauft hast, dann sind die neuen Lektionen kostenlos jetzt eben da auch mit drin. Oder wenn du gesagt hast, boah, wusste ich ja gar nicht, dann hier oben und auch unten verlinkt gerne unser Online-Training angucken. Da werdet ihr auch Andreas und auch mich wiederfinden und dann gehen wir da die verschiedenen Spezialthemen zusammen durch. Andreas, jetzt auch in Richtung Thermografie, also jetzt mal von der EL-Messung weg in Richtung Thermografie. Was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung so dem typischen Anfänger, der sich gerade die M4T hoffentlich von uns, weil dann wart ihr beim Besten, gekauft habt. Und ich habe jetzt die M4T von Europe bekommen und mache meine ersten Flüge und bin vielleicht im Solarbereich schon oder vielleicht habe ich da noch gar nicht so viel Ahnung. Was sind denn die ganz schlimmen Fehler, die ich nicht machen sollte, ohne dass wir jetzt in die Details reingehen? Also was muss ich auf jeden Fall bedenken, um die erste Gehversuche zu machen?
Ja, auf jeden Fall ein paar Umgebungsparameter einsammeln, wenn ihr loslegt. Ne? Also beispielsweise, dass ihr, das macht die Kamera ja grundsätzlich, die Kombinationskamera, also immer RGB und Infrarot parallel.
Genau, natürlich. Super wichtig zur Klassifizierung. Absolut, ja. Auch immer nah genug ranfliegen, weil für viele reicht die Qualität nicht aus. Also ich muss nah ranfliegen, sonst erkenne ich nicht, ist es Schmutz oder ist Glasbruch oder so.
Ganz sorry, genau. Und natürlich Zusatzinformationen, die wichtigste der Art ist, wenn ihr Infrarot fliegt, solltet ihr wissen, in welchem Betriebszustand die PV-Anlage ist. Und das ist bei Oma Ernas Anlage, die wir ja gerade eben schon hatten, relativ einfach. Verlasst euch auch nicht darauf, was der Wechselrichter im Display anzeigt. Kauft euch bei Voltkraft von mir aus oder sonst wo ein günstiges Ampermeter. Das geht mit so einer Klammer. Da kann man also auch ohne Konzession außen am Kabel, ohne irgendwas zu lösen, einen auszuschalten,
Strom messen,
um zu wissen, ob wirklich Strom in Strings läuft. Ansonsten ist die gesamte Analyse danach falsch. Weil glaubt mir, ich setze zum Beispiel ganz bewusst die Wechselrichter, schalte ich aus und messe einen Generator, also ein Solarfeld, auch komplett im Leerlauf und danach nochmal im Einspeise und vergleiche das Delta. Ja. Das heißt also, ich sehe auch was im Leerlauf, hochinteressantes Thema, nicht Thema hier, haltet das einfach im Kopf. Ihr müsst wissen, in welchem Betriebszustand die Anlage ist. Ansonsten ist der ganze Report, das ganze Auseinandersetzen mit den Anomalien, die man da sieht, falsch. Ganz einfach.
Genau. Dann noch so ein paar allgemeine Punkte für eben meine thermografische Auswertung. Umgebungstemperatur, natürlich so, wie waren die technischen Bedingungen zur Aufnahmezeit, auch wie war die Lichtleistung, sag ich mal, Lichteinstrahlung oder wie würdest du es nennen?
Genau, also wir messen ja die Einstrahlung, die werden monitoriert, da gibt es fertige Geräte, die man kostengünstig
stehen kann.
Genau, die werden neben dem Modul in der gleichen Ausrichtung und Fläche eingesetzt und festgeklemmt, um dann auch die Modultemperatur noch mitzuscannen. Wobei, Leute, das ist nicht das Wichtigste. Ich finde es viel wichtiger, kontrolliert, ob das Ding überhaupt einspeist. Ja, also wir kriegen immer wieder Berichte
so ein typischer Anfänger
von Mitbewerbern auf dem Tisch, die meinen, nee, ich brauche gar nicht rein, ich kann fliegen, sie müssen auch nicht zu Hause sein. Macht das nicht, Leute. Kontrolliert immer, ob die an ist. Sonst ist das Sinn. Haltet auch im Kopf, bei großen Solarparks, immer häufiger hier in Deutschland, werden Anlagen im Tagesverlauf abgeregelt. Also ähnlich wie Windräder, die ihr seht, wo man denkt, Mensch, ist doch Wind, die werden rausgedreht. Das liegt einfach daran, dass die Netze überlastet werden oder aber die Preise nicht erzielt werden. Das passiert bei PV auch, ohne dass man das sieht. Das heißt also, auch da kann es sein, dass ich fliege, auch während einer, wenn ich jetzt im größeren Park bin, brauche ich ein paar Stunden, kann das sein, dass im Laufe Parkteile abgeschaltet werden. Haltet das im Kopf, da könnt ihr nicht die ganze Zeit mit eurer Klemp rumrennen. Dann holt euch die Monitoringberichte vom Betreiber, ja, das müsst ihr auch vertraglich vorher vereinbaren. Und dann gleicht ihr das später in eurer Flugnachanalyse mit ab, dass ihr dann auf einmal Phänomene erklären könnt, die sonst von euch falsch interpretiert werden. Hier sind ganze Travos raus, also nicht im Einspeisen. Ganz wichtig, weil es ist dann peinlich bei der Abgabe von so einem Bericht.
Ja, dann kommt so jemand wie du, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und sagt, dann was hat der böse. Typ denn da gemacht? Dann und dann ist böse. Genau, dann ist peinlich, spätestens vom Kunden.
Also mindestens mal gehört haben, also es ist nicht so, dass mir das nicht auch passiert. Ja, also man ist dann einfach im Run. Und dann auf einmal denkt man, Menschenskinder, das kann ja gar nicht sein. Ja. Also das fängt ja damit an, dass nicht nur an-aus ist. Ja, also so ein Park kann auch reduziert sein in verschiedenen Leistungsstufen. Ja. Das bedeutet, dass ich dann verschiedene Delta-T bzw. Absoluttemperaturen auf den Moduloberflächen habe.
Ja.
Schwieriges Thema.
Ja, aber ich kann ja von außen, kann ich eigentlich nicht wirklich sehen, speist er jetzt ein oder nicht? Da gibt es irgendwie Indikatoren, aber ist alles schwierig.
Also ein Tipp aus Opas Kiste ist, da wo ich dann fliege, meistens habe ich in großen Parks ja mehrere Plätze, von denen ich starte, um sich faullos fliegen zu können, genau. Mhm. Aber ich rate immer dazu, direkt im Umfeld von euch macht ihr ein Modul, zwei Module, wo ihr die Clamp dran habt, das sind ja meistens dann Strings, da wisst ihr dann, diese Stromstärke, die locke ich auch mit, also ich locke, also so aus der Praxis wird doch die Zukunft zeigen, locke ich die Einstrahlung und die Stromwerte. Da gibt es Zangen, die können das von verschiedenen Herstellern. Dann beim Lande- und Startanflug gehe ich immer kurz auf das Modul, mache eine Aufnahme. Dann heißt das, ich habe eine Referenztemperatur für das, was ich jetzt in der nächsten halben Stunde, was weiß ich, mit einer 350 RTK fliegen kann. So. Und wenn ich zurückkomme, das gleiche nochmal, dann habe ich wenigstens einen Bezug, weißt du.
Auf, da kann ich nicht, was sich geändert hat in der Zeit, weil der String runtergefahren wurde oder was auch immer.
Weil ich kann nicht alles messen. Aber ich habe dann wenigstens einen logischen, physikalischen Zero, wo ich sagen kann, alles, was plus minus ist, das kann ich erklären. Ne?
Genau. Also wenn ich die radiometrischen Wärmebilder auswerten will, kann ich das mit der Standardsoftware von DJI machen. Bin ich aber relativ schnell an der Grenze. Ich habe eben wenig, ich habe ein paar Batch-Verarbeitungsmöglichkeiten, aber alles begrenzt. Mhm. Mit anderen Tools kann ich zum Beispiel auch in ein Wärmebild verschiedene Emissionsgrade einstellen und so. Das brauche ich nicht jeden Tag, aber es gibt Anwendungen auch im Bereich Chemieanlagen und so, wo das dann Sinn macht. Und eine Sache muss man aber bedenken, dass ich ja eben die Standardbilder ja nicht in ein, was auch immer, FLIR-Studio importieren kann. Was machst du denn dann, um die Bilder zu verwenden in anderen Gutachter-Software-Tools?
Wie gesagt, ich kann sie konvertieren. Die kann man käuflich erwerben, solche Konverter, die dann quasi das radiometrische DJI-Bild FLIR-kompatibel machen.
Genau. Und dann werfe ich es in FLIR Studio rein und so und erstelle ganz normal meinen Bericht.
Genau.
Und dann kommt es eben darauf an, welche Messverfahren nutze ich. Das heißt, wenn ich jetzt EL-Messungen oder sowas mache, dann gibt es natürlich nochmal andere Software-Tools. Das wird, glaube ich, jetzt zu tief reingehen. Müssen wir wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen, wo wir dann drei Stunden darüber sprechen. Aber ich glaube, das war schon mal ein sehr spannender Einblick. Oder Andreas, hast du noch irgendeinen Punkt, den du den Zuschauern noch mal rüberwerfen willst?
Also seid vorsichtig mit EL. Wenn ihr einmal gerochen habt und verstanden habt, was ihr damit machen könnt, dann packt es euch.
Das ist so. Ja, das ist auch, ja, genau. Es ist auch, also ich finde es auch ein so unglaublich faszinierendes Verfahren. Deswegen haben wir uns ja jetzt schon mittlerweile jetzt zusammen seit 10 Jahren damit beschäftigt. Mal mehr, mal weniger. Du hast dich die ganze Zeit damit beschäftigt und wir haben eben auch genug anderes parallel gemacht. Und bei Interesse an eben den Drohnensystemen, sei es für EL oder für die normale Thermografie, entsprechende Schulung, Support und eben auch Online-Training, auch mit Andreas mit drin. Gerne bei uns anfragen. M4T-Paket findest du hier oben und unten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tausend Dank für deine Zeit,
gerne. Andreas. Euch auch danke.
Tschüss. Wenn du dieses Interview mit Andreas spannend fandst, dann unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge unseres Drohnen-Podcasts Return to Home wieder. Und ich wünsche dir bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.